Nachdenkseiten. Die kritische Website. Kinopropaganda vom Feinsten. Der Magier im Kreml. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Ein aktueller Kinofilm mit Starbesetzung zeigt in einer fiktiven Handlung den Aufstieg Wladimir Putins zum russischen Präsidenten. Gleichzeitig gibt sich die Spielfilmproduktion Der Magier im Kreml aber einen dokumentarischen Anstrich. Das Ergebnis ist ein Freibrief für Manipulation und Meinungsmache im Kinosaal. Der aktuelle Kinofilm Der Magier im Kreml des Regisseurs Oliver Asyas bezeichnet sich gleich zu Beginn als komplett fiktiv und künstlerisch. Gleichzeitig gibt sich die Produktion aber den Look und den Tonfall einer Dokumentation. Diese Kombination ist nichts anderes als ein Freibrief für Verwirrung und Behauptungen. Und diese Behauptungen sollen dann wie seriöse Analysen des russischen Machtapparats erscheinen. Denn der Film wird in den meisten Mainstream-Medien überwiegend nicht als fiktiv wahrgenommen und dargestellt, wie denn auch, wenn mit Wladimir Putin ein lebendes und amtierendes Staatsoberhaupt und weitere reale Personen darin auftreten. Im Zentrum der Handlung steht Vadim Baranov, ein enger Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Baranov ist ein fiktiver Charakter, der wohl an den echten Kreml-Berater Wladislav Surkow angelehnt ist. Auch der Plot ist, wie gesagt, fiktiv, aber es werden reale Ereignisse als Kulisse genutzt, echte Personen unter Klarnamen treten auf, andere unter falschem Namen, aber mit erkennbarer Identität, etwa Michael Chodorkowski. Veredelte Meinungsmache. Asyas hat mit Der Magier im Kreml den gleichnamigen Roman von Giuliani d'Apolli verfilmt. Der Trailer befindet sich eingefügt verlinkt in dem Artikel. Ganz so grob wie dieser Clip suggeriert, ist der Film nicht gestrickt. Er bedient sich teils auch feinerer Mittel der Meinungsmache. Zusätzlich ist er mit seinen teilweise sehr guten US-Schauspielern auch irgendwie als veredelte Produktion und nicht als Billigramsch zu betrachten. In der Rahmenhandlung erzählt Baranov Paul Dano, einem US-amerikanischen Professor Jeffrey Wright, wie er sich in den 90er Jahren vom Künstlerbohem zum Hintergrundakteur mit Zugang zum engsten Zirkel der russischen Macht entwickelte. Erst ist er Theaterregisseur, dann Reality-TV-Produzent und schließlich wird er der Spin-Doktor eines aufstrebenden Geheimdienstagenten, Wladimir Putin, Jude Law. Das Gespräch zwischen Baranov und dem US-Professor bildet die Rahmenhandlung mit Rückblenden. Der US-Amerikaner übernimmt die Rolle des rechtschaffenden Zeitzeugen, der aus der angeblich überlegenen moralischen Warte der USA heraus kopfschüttelnd auf die russischen Verhältnisse blickt. Seine Aufgabe ist es auch, unbelegte Behauptungen in die Handlung einfließen zu lassen, etwa zu den mutmaßlich islamistischen Anschlägen auf Wohnhäuser in Moskau oder zu den durch Scharfschützen getöteten Menschen auf dem Maidanplatz in Kiew. Die 90er und die folgenden Jahre in Russland werden im Film in so plakativen wie selektiven Ausschnitten porträtiert. Die Partyszene, die Terroranschläge von Moskau, der Tschetschenienkrieg, der Untergang des Atom-U-Boots Kursk, die Maidan-Proteste in der Ukraine, die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Zum Zeitpunkt des Romans war Russland noch nicht in die Ukraine einmarschiert. Ein Klischee reiht sich ans andere. In manchen Hollywood-Filmen lässt sich der oft vorhandene Anteil an Propaganda, etwa für die US-Armee oder US-Wirtschaftsordnung, weitgehend ignorieren. Dann lassen sich spektakuläre US-Produktionen und große, dort dargebotene Schauspielerleistungen meiner Meinung nach trotzdem genießen. Bei diesem Film ist es mir nicht so gegangen, denn er funktioniert auch auf der Unterhaltungsebene nicht gut. Die von Paul Dano gespielte Figur Baranov erscheint flach und so wenig geistreich, dass es unglaubwürdig erscheint, dass sie so einflussreich hätte werden können. Seine extra eintönige Stimme nervt auf Dauer ungemein, zumindest in der deutschen Synchronfassung. Außerdem formuliert er fortwährend mit bedeutungsschwangerer Haltung Selbstverständlichkeit oder auch Analysen wie diese hier. Was in Russland zählt, ist die Nähe zur Macht, oder? In Russland läuft das in der Regel gut, aber wenn es schlecht läuft, läuft es richtig schlecht. Zusätzlich werden im Film weltweit praktizierte Techniken der Propaganda und des Machterhalts als etwas speziell Russisches dargestellt. Dazu kommt ein Hang des Films zum allzu russischen Klischee. Man sieht viel dunkles Holz und Teeservice oder wie Christine Hamel in ihrer Kritik im BR schreibt, Kaviar, Kasatschok und Kälte. Putin und die Oligarchen. Und schon gar nicht funktioniert der Film auf der inhaltlich-politischen Ebene. Die Produktion präsentiert Russland als einen aus effekthascherischen Einzelmomenten gezimmerten groben Holzschnitt. Dazu kommt die indirekte Dämonisierung bzw. Verächtlichmachung Putins. Aber Radio 3 meint tatsächlich über einen Spielfilm, in dem Putin fast durchgängig nur der Zar genannt wird. Man könnte dem Film vorwerfen, dass Putin zu gut wegkommt, was aber ein ziemlich absurder Vorwurf wäre. Indirekt will der Film seinem Publikum verkaufen, dass die Oligarchenanarchie, die Russland in den Jelzin-Jahren der 90er im Griff hatte, ein normales Russland darstellen würde als die anschließende Regentschaft Putins. So darf der im Film prominent und unter seinem realen Namen präsentierte Oligarch Boris Abramowitsch Berezowski an einer Stelle über Putin klagen: 10 Jahre lang haben wir dafür geackert, dass Russland ein normales Land ist, und nun ist alles weg. Er fügt noch hinzu, er wird Russland in Ketten legen. Das Verhältnis zwischen den Oligarchen und Putin, der einen Teil von ihnen teilweise entmachtet hatte, bildet eine Zwickmühle für den Film. Es ist nun einmal schwierig, beide Seiten gleichermaßen zu dämonisieren. Der Film schlägt sich tendenziell auf die Seite der Mafiosi, indem er die Bekämpfung des Chaos einzig durch die Brille der Kritik an der Macht und ihrem autoritären Auftreten darstellt. Ich will zu diesem Machtkampf keine eindeutige moralische Stellung beziehen. Man kann natürlich viele dabei entstandene autoritäre Auswüchse von Seiten des Staates kritisieren, aber das darf nicht im luftleeren Raum geschehen und muss in Rechnung stellen, an welchem Punkt der Anarchie und des Chaos sich Russland im Moment von Putins Machtübernahme befunden hatte. Entspannung fordert keine russischen Verhältnisse. Übrigens, wer gegen Spannungen mit Russland ist, einen Krieg mit diesem Land verhindern möchte und wer zum beiderseitigen Nutzen Handeln mit ihm treiben will, der wünscht sich noch lange keine russischen Verhältnisse hier in Deutschland. Das wird aber oft unterstellt, wie ich etwa in einem verlinkten Artikel beschrieben hatte. Manchmal soll ja in der Ukraine-Debatte der indirekte Eindruck erweckt werden, dass es bei dem geopolitischen Stellvertreterkrieg in der Ukraine darum gehen würde, russische Zustände in Deutschland zu verhindern, was als grober Fall von mutmaßlich vorgetäuschter Naivität einzuordnen ist. Der Schluss daraus kann dann trotzdem die wirkungsvolle Propagandabehauptung sein, dass sich Gegner der deutschen Ukraine-Politik eben russische innenpolitische Zustände in Deutschland herbeiwünschen würden. Wer die irrationalen Reaktionen der deutschen Politik auf den Ukraine-Krieg kritisiert, der verteidigt aber nicht die konkreten russischen Kriegshandlungen. Und der verteidigt auch nicht die Haft von Pussy Riot, das Verbot von Memorial oder andere fragwürdige innenpolitische Vorgänge in Russland. Es wirft ein schräges Licht auf die deutsche Debattenkultur, dass man solche Selbstverständlichkeiten überhaupt erwähnen muss. Dass Russland umgehend in Friedensverhandlungen eintreten sollte, hatte ich bereits etwa in einem verlinkten Artikel formuliert. Die Krux mit den wahren Begebenheiten. Vor zahlreichen Filmen mit historischem Bezug findet sich diese Formulierung. Dieser Film beruht auf wahren Begebenheiten. Aus dramatischen Gründen sind einzelne Szenen fiktiv. Ich finde bereits diese Erklärung problematisch, weil sie einerseits historische Echtheit suggeriert, aber gleichzeitig eine Hintertür für fiktionale Elemente offen hält. Die Unterscheidung wird dann in den Filmen selber oft nicht deutlich gemacht. Der Film Der Magier im Kreml geht noch weiter, indem er dem Film voranstellt, dass die gesamte Handlung fiktiv sei, in dem Wissen, dass der Film von vielen Mainstream-Journalisten aber nicht als fiktiv wahrgenommen wird. Bei diesem umfangreichen Freibrief für Behauptungen, ist ja schließlich alles fiktiv, fragt man sich dauernd, was denn nun authentisch ist und was nicht. Dass sich die von mir geschätzten Schauspieler Paul Dano, Jeffrey Wright und Jude Law in den Dienst dieser Farce stellen, ist bitter. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.